Ja, wir haben dieses Thema gewählt, Heilsgewissheit, Illusion oder Wirklichkeit. Vor allen Dingen aus diesem Grunde, weil ich festgestellt habe, dass dieser Artikel, den ich dazu mal vor einiger Zeit verfasst habe, den könnt ihr dann auch wieder mitnehmen, da kann man auch mehrere mitnehmen. Ich habe noch eine ganze Reihe drüben, weil leider relativ viele Kinder Gottes Probleme damit haben. Mit der Heilsgewissheit. Und weil sich auch herausgestellt hat, wird aber jetzt nicht gelesen, ne? Weil sich herausgestellt hat, dass oft der Grund für Depression ist, wenn Menschen, und in der Regel sind es auch Kinder Gottes, daran zweifeln, ob sie tatsächlich wiedergeboren sind oder nicht. Heilsgewissheit spielt eine ganz große Rolle im Hinblick auf wirklich echte, bleibende, begründete Freude im Herrn. Und ich habe auch festgestellt, dass dieser Artikel sehr häufig weggeht. Mit der Broschüre über erhörliches Gebet sind das diese beiden Artikel, die am meisten verlangt werden. Und woran ich einfach auch erkenne, dass das ein echtes Problem ist in vielen Gemeinden. Und wenn ich darüber jetzt etwas sage, dann in zweifacher Hinsicht. Zum einen könnte es sein, dass auch unter uns noch der ein oder andere damit Probleme hat. Für den kann es hilfreich sein, gut zuzuhören und sich auf dieses Thema dann einzustellen. Und zum anderen, wer in der Seelsorge tätig ist, für den soll das einfach ein Instrument sein, um Menschen besser helfen zu können, die da Probleme haben. Ich sage noch einmal, sehr häufig in der Seelsorge zeigt sich, dass der Ratsuchende auf diesem Gebiet keine Klarheit hat und Angst hat, verloren zu gehen oder die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen zu haben oder Ähnliches. Und da können wir hier ein Prinzip entwickeln, wie das heute ja deutlich gesagt wurde, erst das richtige Prinzip und dann die Anwendung. So, und von diesem Prinzip werden wir jetzt etwas hören und die Anwendung kann dann jeder selber geben. Der Auslöser zu diesem Thema ist ein Erlebnis, das ich selber hatte in der Vergangenheit noch als Heranwachsender. Ich hatte nämlich ein Problem, dass ich meine Bekehrung nicht mehr datieren konnte. Und ich konnte mich auch gar nicht richtig dran erinnern. Bei mir war das so, ich bin in einer christlichen Familie groß geworden. Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Wer die Brüderbewegung kennt, der weiß, Darby war ein ganz wichtiger Mann. Der hat also bei uns übernachtet, ja, bei meinen Urgroßeltern allerdings. Und da waren wir ganz stolz drauf. So eine tolle Familie. Und da war natürlich klar, wurden alle gläubig und gingen alle in die Gemeinde. Und jeder nahm seinen Platz ein und ich gehörte auch dazu. Und bei mir war es so, ich bin in einer relativ großen Familie groß geworden. Ich hatte noch 5 Schwestern, aber keinen Bruder. Und von daher eben eine sehr schöne Kindheit, könnt ihr euch ja denken. Wurde maßlos verwöhnt von meinen Schwestern. Und eines Tages, die 3 Älteren kamen alle zum Glauben in einer Zeltevangelisation. Und dann habe ich wohl meine Mutter gefragt, wie sie es mir dann später erzählt, wie macht man das denn, sich bekehren? Meine Mutter hat mir das dann erklärt. Und am nächsten Tag kam ich dann freudestrahlend aus meinem Zimmer, so wie meine Mutter erzählte, nur eben, ich konnte mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, und sagte, ich bin jetzt auch bekehrt. Und seit dem Zeitpunkt wäre ich dann völlig anders gewesen. Wie weit man das mit 6 Jahren tatsächlich so deutlich sehen kann, wage ich heute zu bezweifeln. Auf jeden Fall war das der Bericht meiner Mutter. Und als ich dann älter wurde, kam mir doch einige Bedenken. Zum einen, ob meine Mutter sich richtig erinnerte, da sie konnte sich ja auch vertun. Und zum anderen hörte ich dann immer von anderen, die sich da so im Zelt bekehrt hatten oder dramatische Erlebnisse und so weiter. Bei mir war das so, ich habe immer geglaubt, ich habe da nie dran gezweifelt, an dem, was die Bibel sagt. Und ich habe dann, um da sicher zu gehen, mich dann eben nochmal bekehrt und ich glaube insgesamt sogar 3-mal, wenn ich mich recht erinnere. Und heute weiß ich gar nicht mehr so genau, wann ich wirklich da den Heiligen Geist bekommen habe. Und das war für mich ein ganz großes Problem. Und dann hörte ich in dieser Zeit eine Geschichte auf einer Schallplatte. Das fing ja damals die Kindersendungen auf den Schallplatten an. Anfang der oder Mitte der 50er Jahre hörte ich diese Geschichte. Und zwar von einem D'Abruzzo, ein Italiener, der in Oberitalien ein Kinderheim errichtet hatte. War übrigens einer, der im KZ gewesen war, um des Glaubens willen.
Und damals bekommen hat. Er war einer der wenigen, der von Kinder oder Goebbels beurlaubt worden ist aus dem KZ.
Ja, siehst du, er weiß auch Bescheid. Ja, prima. Ja. Da ist ein Bruder, der mich öfters ergänzt. So. Das, ja, ich finde auch ganz nett. So. Also vielen Dank. Das wusste ich auch noch nicht. Ich wusste nur, dass der auf sonderbare Art und Weise, so war mir das bekannt, aber gut zu hören, dass das so gewesen ist. Also auf jeden Fall zu diesem D'Abruzzo. Da kam dann ein etwa 12-jähriger Junge, der in diesem Heim groß geworden war. Also groß war er ja noch nicht, aber 12 Jahre alt. Und sagte immer, Papa D'Abruzzo, bin ich eigentlich geboren? Was sagt der Alte, was soll das denn? So eine dumme Frage habe ich aber noch nie gehört. Ja, sagt der Junge, weißt du denn, wann ich Geburtstag habe? Ja, sagt der Alte, das weiß ich allerdings auch nicht. Ja, sagt der Junge, da bin ich auch nicht geboren. Ja, sagt der Alte, hör mal gut zu. Das ist jetzt etwa 12 Jahre her. Da hörten wir so ein klägliches Wimmern vor der Tür. Wir haben die Tür aufgemacht von unserem Waisenhaus. Da lagst du da in Windeln. Deine Mama, die hat dich da abgelegt. Die war schon über alle Berge. Und du warst vielleicht 2, 3 Wochen alt. Warst auf jeden Fall noch ganz, ganz klein. Wir haben dich aufgenommen, dir zu essen, zu trinken gegeben. Und du bist jetzt etwa 12 Jahre alt. Und auch wenn wir nicht wissen, wann du geboren bist, die Tatsache, dass du lebst, ist der Beweis, dass du auch geboren bist. Und da machte das bei mir Klick. Die Tatsache, dass du lebst, ist der Beweis, dass du geboren bist. Und dass diese Geschichte hat schon vielen Kindern gläubiger Eltern geholfen. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, woran erkenne ich denn, dass ich Leben aus Gott habe? Es geht ja hier um das geistliche Leben, nicht um das physische Leben. Und da stieß ich dann auf den ersten Johannesbrief. Und da fielen mir in diesem Brief verschiedene Dinge auf. Zunächst einmal ein Satz, der häufig so beginnt, das Ende des Satzes ist dann anders, aber der Beginn ist so, hieran erkennen wir oder hierdurch wissen wir. Und dann kommt, dass wir Leben aus Gott haben oder wiedergeboren sind oder aus dem Tode ins Leben hinübergegangen sind und so weiter, weil gewisse Verhaltensweisen in unserem Leben offenbar werden. Erkennungszeichen des neuen Lebens. Das war das, was mir zunächst auffiel, was uns auch gleich beschäftigen soll. Und dann fiel mir auf, und da bin ich natürlich nicht der Erste, dem das aufgefallen ist, dass im Johannesbrief, im ersten, ja am Ende steht, warum der den überhaupt geschrieben hat. Und das ist ja für Johannes überhaupt typisch. Im Evangelium schreibt er am Ende, warum er das Evangelium geschrieben hat. Nämlich, um Menschen zum Glauben zu führen. Und am Ende der Offenbarung schreibt er auch, oder auch am Anfang der Offenbarung, warum die Offenbarung geschrieben wurde. Um Christus groß zu machen. Und am Ende des ersten Johannesbriefes schreibt er dann, warum er den geschrieben hat. Und da heißt es in Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das ist eine tolle Sache. Man begegnet öfters Christen, also zumindest Menschen, die sich dafür halten und es manchmal auch sind, haben aber keine Heilsgewissheit, weil sie falsch belehrt worden sind. Zum Beispiel, dass man das ewige Leben erst am Ende des Lebens bekommt. Ja, das ewige Leben. Erst wenn man stirbt. Während die Bibel ganz klar lehrt, dass mit dem Erhalt des ewigen Lebens unser Christsein erst beginnt. Es ist am Anfang die Wiedergeburt. In der Nachfolge des Herrn, nicht am Ende. Am Ende natürlich werden wir die Auswirkungen des ewigen Lebens, den neuen Leib zum Beispiel und so weiter, das bekommen wir natürlich erst, wenn Jesus wiederkommt. Aber die eigentlichen Eigenschaften des ewigen Lebens als göttliches Leben, der göttliche Samen und die Veränderung, die darin enthalten ist, die es in unserem Leben bewirkt, bekommen wir in der Wiedergeburt. Aber vor allen Dingen, viele sogenannte Christen sagen, Heilsgewissheit ist unmöglich. Wer von sich behauptet, dass es eines Heils gewiss ist, sagt die katholische Kirche, der sei verflucht. Man kann sich seines Heils nicht gewiss sein. In der katholischen Kirche kann man das leicht erklären. Das ist eine Frage der Macht. Dadurch bekommt der Priester die Macht, durch die Sakramente, hier etwas zu vermitteln, was der Christ im Grunde schon alles hat. Er braucht gar nicht die Sakramente dafür. Nein, die Bibel sagt ganz klar, wir müssen es wissen und wir können es wissen, ob wir Leben aus Gott haben oder nicht. Und deswegen können wir erwarten, dass Johannes in diesem ersten Brief dann tatsächlich uns auch mitteilt, woran wir erkennen können, ob wir Leben haben oder nicht, das geistliche Leben. Und ich habe dann in meinem Artikel hier 5 Punkte aufgeführt. Das sind nicht die einzigen, aber ich glaube, es sind die wichtigsten, die wir an unser eigenes Leben anlegen können und am Ende dann dieser Konferenz mit Sicherheit sagen können, ob wir Leben aus Gott haben oder nicht. Wenn da irgendwelche Zweifel noch sein sollten, die werden durch das Studium des ersten Johannesbriefes vollkommen beseitigt, weil dieser Brief das ganz, ganz deutlich macht. Und darüber möchte ich gerne eben einiges sagen und hinterher kommen wir dann auch ins Gespräch. So, das Erste, was mir wichtig erscheint, das steht auch direkt am Anfang. 1. Johannes 1, Vers 1 bis 4 möchte ich lesen. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Das sind die ersten 4 Verse. Der Psychologe würde sagen, großartig. Die Psychologen sind in der Regel nicht besonders begeistert von der Bibel. Vor allen Dingen, wenn Gerichtsbotschaft kommt und so weiter, das will man ja ganz ausklammern. Aber für den Psychologen ist wichtig, dass alles positiv dargestellt wird. Und in diesem Falle kann man Ihnen sagen, genau das passiert hier. Hier wird sozusagen der Mensch dahin geführt, dass wenn er diesen Brief liest, er die ganz große Freude erfährt. Ich schreibe euch das, damit eure Freude vollkommen sei. Wer hätte das nicht gern? Und völlige Freude erlebt nur der, der seines Heils gewiss ist. Das ist die Klammer in diesem Brief. Am Anfang wird sozusagen der Leser ein bisschen animiert, gelockt mit dem Hinweis, wenn du das, was in diesem Brief steht, wenn du das verinnerlichst, annimmst, daran glaubst, wirst du vollkommen froh werden. Und am Ende wird das begründet, du wirst deswegen froh und glücklich, weil du deines Heils gewiss bist. Was kann uns noch passieren, wenn wir wissen, der Herr ist auf unserer Seite, er hält uns fest, er lässt uns nicht los und wir können das auch begründen mit gewissen Dingen, die Bibel uns nennt, die uns jetzt beschäftigen werden. So, und was ist hier der Anfang? Worauf weist Johannes hin? Ich gehe jetzt nicht auf jeden Ausdruck ein, aber will das zusammenfassen. In diesen ersten Versen wird das erste Erkennungszeichen der echten Wiedergeburt deutlich, nämlich, das ist der Glaube an die Vollkommenheit von Gottes Wort oder auch, dass die Bibel ein Tatsachenbericht ist. Kein Märchenbuch, keine Sammlung von Legenden, wie die historisch-kritische Forschung behauptet, ja, moderne Bibelkritik, Sagen und Fabeln, nein. Wir haben es genau untersucht, sagt Petrus an anderer Stelle. Johannes sagt hier, was wir gesehen, gehört und angeschaut. Seht mal, wenn ich jetzt fragen würde, wie viele Liederbücher gibt es in diesem Raum? Da wäre keiner von uns in der Lage, das zu sagen. Aber wenn ich sagen würde, ihr habt 5 Minuten Zeit, schaut euch um, genau, wie viele Liederbücher haben wir? Dann würden wir sehr schnell merken, die liegen da vorne, die haben wir schnell durchgezählt. Und dann haben wir die Sache genau unter die Lupe genommen. Und dieser Ausdruck wird hier gebraucht mit Anschauen. Anschauen ist intensiv sich ansehen, ganz genau bis ins Detail. Und Johannes will damit deutlich machen, wenn wir von Jesus Christus berichten, dann tun wir das nicht, weil wir von anderen irgendwo was gehört haben und weil wir einfach eben alles für wahr halten. So wie das der eine Busfahrer dem anderen erzählte vor einiger Zeit, die so Kaffeefahrten machten, ja, und unterhielten sich über die Leute, die sie da chauffierten. Und dann sagte der eine zum anderen, neulich hatte ich doch eine Gruppe von Christen bei mir. Und dann frug der Erste, wieso, woran hast du das denn erkannt? Ja, sagte der, die haben mir alles geglaubt, was ich denen erzählt habe. Das ist doch die landläufige Meinung von Christen. Wir sind so naiv, so dumm oder beschränkt und so leichtgläubig, man verwechselt Glaube mit Leichtgläubigkeit. Dass man uns alles erzählen kann, wir glauben alles. Nein, das Neue Testament macht das völlig anders, auch das Alte. Diese Leute, die glaubten, die wussten auch, warum sie glaubten. Und ich finde gerade, Johannes sagt auch, was wir betastet haben. Woran denkt man denn, was wir betastet haben? Na? An den Thomas, den sogenannten ungläubigen Thomas. Was bin ich froh, dass der Mann so ein Skeptiker war. Der hat denen auch gesagt, ihr könnt mir doch nicht alles erzählen. Da merkt man auch, die waren auch nicht wundersüchtig, die Jünger. Und leichtgläubig, der wollte handfeste Beweise. Ich glaube das einfach nicht, sagt er. Ihr macht einen Aprilscherz oder was auch immer. Seht, und da wird einfach deutlich, dass der Herr dafür sorgt, auch deutlich macht, im Glauben geht es nicht nur darum, dass ich das, was in der Bibel stehe, für wahr halte, sondern im rettenden Glauben geht es noch um mehr. Aber der rettende Glaube beinhaltet auch das, dass ich vollständig überzeugt bin, dass die ganze Bibel Gottes Wort ist. Das allein rettet mich noch nicht, ist aber notwendig für die Errettung. Der Mathematiker sagt, das ist eine notwendige, aber noch nicht hinreichende Bedingung. Ja, notwendig schon, aber es reicht nicht allein. Aber notwendig ist es, wer die Bibel in Frage stellt, wird nie zur Heilsgewissheit kommen. Denn wenn ich anfange, irgendwelche Bibelstellen anzuzweifeln, dann weiß ich nie, wo ich aufhöre. Das fängt mit dem Schöpfungsbericht an. Wenn ich den Schöpfungsbericht nicht mehr wortwörtlich nehme, dann wird auch Jesus Christus unglaubwürdig. Denn der Herr hat sich auf den Schöpfungsbericht berufen, im Hinblick auf die Ehe und so weiter. Er hat den Schöpfungsbericht wörtlich genommen. Und wenn er sich da getäuscht hat, dann war er wirklich ein Kind seiner Zeit. Dann wusste er nicht mehr, als was die Leute damals wussten. Aber wenn die Bibel recht hat, wusste er eben mehr, weil er Gott gepriesen in Ewigkeit ist und nie aufgehört hat zu sein. Er konnte sich nicht irren. Und wenn er den Schöpfungsbericht wörtlich nimmt, dann ist der Schöpfungsbericht auch wörtlich zu nehmen. Wir können gleich mal in der Aussprache eventuell darauf zu sprechen kommen, dass das auch vom Naturwissenschaftlichen her viel einfacher zu erklären ist mit der wörtlichen Bedeutung als mit dieser, die man früher hatte, mit diesen riesen Zeitperioden, was auch in gläubigen Kreisen auch eine sehr bekannte Theorie war, die sogenannte Restaurationstheorie, ich sage das mal für solche, die so aus Brüderkreisen kommen. Die Bibel wörtlich nehmen, das wird hier ganz deutlich gesagt. Wer Freude haben will und Heilsgewissheit, der kann das nur, indem er die Bibel, indem er Gott beim Worte nimmt. Und Johannes sagt dann am Ende seines Briefes, wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Eine ganz schlimme Sünde. Wer Gott das einfach nicht zutraut. Ich muss auch sagen, je mehr ich darüber nachdenke, über die Natur, und ich habe mich ja auch etwas damit beschäftigt, als ich Tropenmedizin studierte, haben wir ja auch durchs Elektronenmikroskop und alles Mögliche haben wir da uns angeschaut, diese Wunderwerke auch im Mikrokosmos, ganz abgesehen vom Makrokosmos, dem Universum, das übersteigt ja unsere Vorstellung. Ich staune immer mehr, wenn ich darüber nachdenke. Und dass Gott überall alles erhält durch das Wort seiner Macht. Allein wenn er nur Grashalme zu erhalten hätte und sonst nichts, wäre das schon was ganz Wunderbares, wenn man darüber nachdenkt, wie so ein Grashalm aufgebaut ist und existiert und funktioniert und so weiter. Das ist ein Wunderwerk. Kein Mensch kann so etwas nachmachen. Und was ist ein Grashalm im Vergleich zu lebenden Tieren und dem Menschen natürlich, unserem Gehirn und so weiter. Aber das ist eben eine Frage, was wir Gott zutrauen. Und dadurch ehren wir Gott, dass wir ihn so sehen, wie die Heilige Schrift ihn uns schildert. Und Gott hat ja deswegen auch eben diese erfüllte Prophetie, um unseren Verstand auch unnötig zu belasten. Dass wir schon durch den Verstand erkennen können, in der erfüllten Prophetie, wie zuverlässig Gottes Wort ist. Tausende von Aussagen, die sich genauso erfüllt haben, wie die Bibel es sagt. Ich werde demnächst auf einem dieser Malachi-Tage über erfüllte Prophetie sprechen. Über die 70-Jahr-Wochen Daniels und aufzeigen, wie genau bis ins letzte Detail diese Weissagungen sich erfüllt haben im Kommen Jesu. Ist einfach großartig. Seht, und ich bleibe so lange bei diesem ersten Punkt, weil das alles entscheidend ist. Wir kennen Jesus Christus nur durch die Bibel. Wir sind da im Clinch mit einigen evangelikalen Führern, die versuchen, die Bibel von Jesus Christus zu trennen, indem sie sagen, wir glauben natürlich auch an Jesus Christus, aber wir glauben nicht an die Bibel. Wie kann man denn an Jesus glauben und gleichzeitig den Glauben an die Bibel in Frage stellen? Dann kann man nur sagen, dann glaubt ihr an euren eigenen Jesus, aber nicht an den Jesus der Bibel. Alles, was wir wissen über unser Heil, über Gott selber, über das Böse, über unsere Herkunft, Zukunft und so weiter, all die entscheidenden Fragen der Menschheit, die Antwort haben wir aus Gottes Wort. Und Jesus Christus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Und die Bibel ist das schriftgewordene Zeugnis Gottes. Beides gehört zusammen. Und nur über die Bibel wissen wir von Gott und seinem Gesalbten. Und das können wir nicht auseinander dividieren. Und das ist so entscheidend, gerade im Hinblick auf Heilsgewissheit. Und da empfehle ich ein Buch, das hieß früher die Bibel im Test. Ihr könnt den Wolfgang Bühne nochmal fragen, der hat das vielleicht auch dabei. Das ist jetzt nochmal neu aufgelegt. Die Bibel im Test ist auch immer noch vollständig. Und da ist noch ein zweites Buch dabei gefügt, ist also jetzt sehr viel dicker. Und das hat einen anderen Namen. Ich habe den Namen aber im Augenblick nicht im Kopf. Wahrscheinlich hat der Wolfgang das auch dabei. Das Buch sollte eigentlich jeder besitzen. Ganz hervorragend. Da macht der amerikanische Autor, geht einfach so vor, ganz einfache Vorgehensweise. Er nimmt die Prophetien der Heiligen Schrift, sofern sie sich auf geschichtliche Ereignisse beziehen. Das sind ja weit über 1000. Und dann vergleicht er sie mit der Weltgeschichte, mit der Menschheitsgeschichte und weiß danach, wie genau das beschrieben wird, zum Beispiel die Feldzüge von Alexander dem Großen, wie Sidon eingenommen wurde und Tyros da und wie in unterschiedlichen Etappen, wie genau das geschildert wird. Erst die Stadt eingenommen, erst viel später wird sie geschleift und all das, wie das alles so entstanden ist, ist einfach ganz, ganz großartig. Und wir wissen ja auch von der Bibel her, vom Neuen Testament, dass immer wieder gesagt wird, das geschah, auf das die Schrift erfüllt würde. Und dann haben wir wieder so eine Erfüllung. Und dann merken wir, Gott macht es uns leicht, an ihn zu glauben. Im Hinblick darauf, dass wir wirklich erkennen können, es ist die Wahrheit, der wir in der Heiligen Schrift begegnen. Und wir werden im Alten Testament, wie auch im Neuen, im Alten ist es noch häufiger, finden wir eine Formel, die sich ständig wiederholt. dass Gott dem Volk sagt, durch die Propheten in der Regel, ich sage es euch jetzt, was demnächst oder in 100, 200 Jahren passiert, dass wenn es passiert, sollt ihr euch erinnern, dass ich es euch gesagt habe, damit sie eben wissen, es ist der einzig wahre Gott, der alle Zeiten überblickt, für den die Zukunft auch Gegenwart ist und der sich niemals irrt. Und das soll unseren Glauben stärken. Seht, und die Folge davon ist, wenn einer die Heilige Schrift so aufnimmt, und die Heilige Schrift aufnehmen heißt auch Jesus aufnehmen. Im Hinblick auf die Wiedergeburt, Johannes 1, Vers 12, die erste Stelle im Neuen Testament, wo von der Wiedergeburt die Rede ist, von dem Vorgang. Der Ausdruck kommt da nicht vor, aber der Vorgang wird beschrieben. Da heißt es, so viele ihn aufnahmen, denen gab er Recht, Kinder Gottes zu werden. Also Jesus aufnehmen, eine Beziehung zu ihm eingehen. Aufgrund der Heiligen Schrift, da können wir jetzt verstehen, warum Johannes hier sagt, ich schreibe euch das, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt, mit dem Vater und dem Sohn. Ja, und das ist klar. Wenn ich mit Gott Gemeinschaft habe, dann kann das Ergebnis nur diese Freude sein, die er dann im vierten Vers äußert. Gemeinschaft mit dem Vater, Gemeinschaft mit dem Sohn. Das ist das Erste, die erste Voraussetzung, das erste Kennzeichen eines wiedergeborenen Menschen. Ich zweifle nicht an Gottes Wort. Ich bin überzeugt, die Bibel, die ganze Bibel ist Gottes Wort, nicht nur enthält Gottes Wort. Wir können uns darauf verlassen. Und dann kommt der zweite Punkt, und da geht es um diese Gemeinschaft. Wie sieht die Gemeinschaft aus? Wer mal den ersten Johannesbrief erarbeiten möchte, ist ja einer der schwersten Briefe überhaupt. Viele wagen sich da gar nicht ran. Der sollte Folgendes beachten. Im ersten Johannesbrief geht Johannes ganz logisch vor. Übrigens so ähnlich die Komposition auch wie in seinem Evangelium. Im Evangelium ist das so, in den ersten 18 Versen ist der sogenannte Prolog. Und dieser Prolog, also die Einführung ins Evangelium, ist eine Kurzfassung des ganzen Evangeliums. Alles, was dann kommt, ist da bereits angedeutet. Und dann werden diese einzelnen Aussagen der ersten 18 Verse durchziehen dann das Evangelium bis zum Schluss. Dann wird das aufgezeigt, wie er in das Seine kam, wie er diese Welt erleuchtet, ich bin das Licht der Welt und so weiter, wie er das Brot des Lebens ist und so weiter und so weiter. Und hier beim ersten Johannesbrief ist das so ähnlich. Er spricht davon, wie man in die Gemeinschaft kommt, ja, indem ich Gottes Wort assimiliere, den Herrn aufnehme, und dann anschließend erklärt er, wie man in dieser Gemeinschaft bleibt und was echte Kennzeichen dieser Gemeinschaft sind. Und dann kommen wir zu dem zweiten Punkt, zweites Kennzeichen eines wiedergeborenen Menschen. Und da müssen wir darauf achten, dass im ersten Kapitel, wo das noch behandelt wird, da kommen drei Verse vor, die Verse 6, 8 und 10 sind das, die so beginnen, wenn wir sagen, und dann kommt eine Behauptung. Die erste Behauptung heißt folgendermaßen, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Also, Johannes hat vorher gesagt, dadurch, was wir euch verkündigt haben und ihr angenommen habt, haben wir Gemeinschaft miteinander, mit dem Vater und dem Sohn. Aber jetzt macht er deutlich, es gibt Verhaltensweisen, die diese Gemeinschaft stören. Und es gibt Auffassungen, die sich als irrig erweisen, wo sich Leute selber täuschen. Sie meinen, Gemeinschaft mit Gott zu haben, aber in Wirklichkeit haben sie es gar nicht. Das ist also hier für fromme Leute geschrieben. Für Leute, die denken, Christen zu sein. Das ist also hochaktuell. Sind wir das wirklich? Haben wir wirklich Gemeinschaft? Johannes sagt, wer in der Finsternis wandelt, hat keine Gemeinschaft. Und wenn er sonst nichts dazu sagen würde, ja, dann würden wir denken, was auch leider viele denken, im Licht wandeln heißt sündlos sein. Das ist ein großer Irrtum. Im Licht wandeln heißt nicht sündlos sein. Und bevor jetzt einige protestieren, wartet ihr noch etwas? Ich will das sofort erklären. Dieses Erste nämlich, wenn wir sagen, ja, wo das so global, und wir wandeln in der Finsternis, da wird das noch nicht erklärt, was das heißt, in der Finsternis wandeln. Was meint er damit? Aber in den nächsten zwei, wenn wir sagen, Vers 8 und Vers 10, erklärt er das, was in der Finsternis wandeln bedeutet. Erstens nämlich in Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Ein Mensch, der sagt, ich habe keine Sünde, der leugnet die sündige Natur und sagt, ich bin schon heilig. Ich habe mit der sündigen Natur nichts mehr zu tun. Ich bin solchen Leuten begegnet. Die triefen vor Frömmigkeit. Und mir war sofort klar, die können gar nicht wiedergeboren sein. Weil ihnen die Selbsterkenntnis fehlte. Das ist der entscheidende Punkt. Wer Leben aus Gott hat, bekommt auch die rechte Selbsterkenntnis. Dass wir zwar, was unsere Stellung angeht, und Johannes macht sehr klar den Unterschied zwischen Stellung, dann sagt er, da können wir gar nicht mehr sündigen. Die neue Natur kann gar nicht sündigen. Der Stellung nach sind wir Heilige vollkommen. Und auf der anderen Seite sagt er, wenn wir unsere Sünden bekennen, wir können also doch noch sündigen. Das ist das Problem des Wandels. Das war das Problem, was wir in Zabelstein hatten. Genau dieses Problem. Das wurde da verwechselt miteinander. Wenn es um den Wandel geht, da sind wir immer noch Sünder und leben von der Vergebung des Herrn, von seiner Reinigung. Und der, der sagt, ich habe keine Sünde, dem fehlt die Selbsterkenntnis. Der ist total blind im Hinblick auf sich selber. Und das nennt die Bibel, der wandelt in der Finsternis, weil man im Finstern sich selber nicht sehen kann. Andere auch nicht. Man ist vollkommen blind im Hinblick auf die Wirklichkeit. Das heißt Wandel in der Finsternis. Und der Wandel im Licht, der wird dann in Vers 9 beschrieben. Aber den betrachten wir erst, nachdem wir Vers 10 uns angeschaut haben. Vers 10 bringt nämlich die zweite Facette in der Finsternis. Da heißt es, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Beim ersten, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, geht es um die Sünde als Natur, die in uns wohnende Sünde. Und bei dem zweiten, wenn wir, dass wir nicht gesündigt haben, da geht es um die Zweige, also die Auswirkungen der sündigen Natur. Weil wir Sünder der Natur nach sind, sündigen wir auch. Also die Tatsünden, Wortsünden, Gedankensünden, Unterlassungssünden, die sind damit gemeint. Und es gibt Leute, die sagen, wir sündigen nicht mehr. Sind völlig frei davon. Dann müssen wir ihnen sagen, dann kannst du noch nicht das neue Leben haben. Kannst du fromm reden, wie du willst. Du hast nicht die Erkenntnis, die vom Herrn herkommt, vom Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist macht uns sofort aufmerksam, wo wir dem göttlichen Willen nicht entsprochen haben. Wo wir eben gesündigt haben. Und jetzt kommt das Kennzeichen, das zweite Kennzeichen ist 1. Johannes 1, Vers 9. Mittendrin. Da steht die Haltung eines Menschen, der im Licht wandelt. Denn im Licht erkennen wir unseren Zustand. Wir haben früher gesagt, so als Kinder wurde uns gesagt, wenn wir im Keller die Klütten holen, ja, ich bin ja in Köln groß geworden, habe die Klütten geholt aus dem Keller. Solange ich dann noch im Keller bin, da kann ich denken, ich werde ziemlich sauber, ja, weil das so dunkel ist, ja. Komme ich jetzt höher am Kellerfenster vorbei, da sehe ich schon so ein bisschen. Und wenn ich dann in das Sonnenlicht hineinkomme, da sehe ich plötzlich, wie dreckig ich mich gemacht habe, als ich die Klütten da rausgeholt habe. Je mehr Sonne, je mehr Licht, desto besser erkennt man seinen eigenen Zustand. Und im Licht wandeln heißt, im Lichte des Wortes Gottes erkenne ich, da, wo ich sag's mal einfach, den Herrn betrübt habe. Wo ich Schuld auf mich geladen habe, die ich noch nicht bekannt habe. Es geht also um neue Verschuldung, irgendwo vielleicht böse Gedanken oder ein böses Wort, unduldsam, vielleicht mit der Ehefrau gewesen, passiert ja auch schon mal, ab und zu auch umgekehrt, ist vielleicht seltener der Fall. Ne? Aber all diese Dinge, wir erkennen das, und wenn wir Gemeinschaft mit dem Herrn haben wollen, dann werden wir es nicht nur erkennen, wir werden es auch sofort bekennen. Und dafür steht 1. Johannes 1, Vers 9. Das ist die Bedeutung. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erfolgt automatisch die Vergebung. Das hat der Herr uns verheißen. Und das bedeutet die Reinigung. Denn jede Sünde macht schmutzig. Ich sag's mal ganz kurz und ganz prägnant, damit wir das gut behalten können. Es geht hier um das ständige Selbstgericht. Das ist der theologische Ausdruck dafür. Das Selbstgericht. Sünde erkennen und bekennen. Und das tue ich, weil der Heilige Geist in mir wohnt. Der Heilige Geist möchte mich mit Christus in Verbindung bringen, den Herrn groß machen, die Gemeinschaft fördern mit dem Vater und dem Sohn. Und jede nicht bekannte Sünde hindert diese Gemeinschaft, stört das Verhältnis zu Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn. Und deswegen arbeitet der Heilige Geist an meinem Herzen durch Gottes Wort. Das geht immer Hand in Hand. Und zeigt mir auch, wo ich da irgendwo etwas getan habe, was dem Herrn nicht gefallen hat. Also jetzt für uns, wenn wir uns selber prüfen wollen, haben wir den lebendigen Glauben, den rettenden Glauben, dann müssen wir uns die Frage stellen, tue ich das? Bekenne ich da dem Herrn, wo ich neu schuldig geworden bin? Ich meine jetzt nicht in dem Sinne, dass ich immer wieder alte Geschichten vor den Herrn bringe. Was ich dem Herrn bekannt habe, ist erledigt. Ich brauche nicht dieselbe Schuld mehrmals ihm sagen. Aber die neue Schuld, was heute passiert, ist mir das ein Anliegen, das dem Herrn zu sagen und immer wieder zu danken für die Vergebung, für die Reinigung. Daran können wir uns prüfen, ob wir Leben aus Gott haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann solltest du jemand aufsuchen, zu dem du Vertrauen hast, dass man darüber ins Gespräch kommt, warum du keinen Drang danach hast, keinen Wunsch, jeden Tag neu diese Gemeinschaft mit dem Herrn zu pflegen. Muss ja irgendwas da vorliegen. Kann vielleicht auch eine Krankheit sein, manchmal. Aber da sollte man nicht drüber zur Tagesordnung gehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dieses ständige Selbstgericht. Es geht ja darum, wir sprechen ja viel von der stillen Zeit am Vormittag, ja, bevor man in die Arbeit hineingeht. Und ich will das auch nicht in Zweifel ziehen. Ich halte das auch für eine wichtige Sache, dass wir etwas Zeit haben am Morgen. Aber die stille Zeit hat keinen Wert für sich an sich, sondern die stille Zeit ist wie ein Präludium oder ein Ouvertüre in der Oper, ne? Führt ihn in die Oper hinein, die Ouvertüre, aber da hört das eben nicht auf. Da fängt die Oper erst an, wenn die zu Ende ist, ja. So ist die stille Zeit auch die Einführung in den Tag, um mit dem Herrn zu leben. Und jetzt im Lauf des Tages immer wieder das Gespräch mit dem Herrn zu führen. Und da der Herr, der kann mit mir nicht viel machen, wenn ich in einer bewussten Sünde lebe. Ihr könnt das mal euren Enkeln erzählen, ja, das ist jetzt ein einfaches Beispiel, ich kann auch ruhig lachen darüber, aber ich habe das, glaube ich, in Aachen auch schon mal gebracht, weil ich das gerne bringe, aber das ist einfach sehr hilfreich, um mal aufzuzeigen, wie man das bei einem Ungläubigen und einem Gläubigen unterscheiden kann, im Hinblick auf den Umgang mit der Sünde, der Unterschied zwischen einem Schwein und einem Schaf, wenn beide in eine Pfütze fallen, was würdet ihr sagen, die Reaktion? Nehmen wir mal das Schwein. Bleibt drin, das wälzt sich drin, klar. Ist ein Lebenselixier, ne? Kann jeder nachvollziehen, ja? Bei uns in Afrika waren die Schweine schon so erprobt, die wurden gar nicht mehr rosig, wenn man die blieben immer schwarz. Ne? Und das Schaf? Raus! Das Schaf kann auch reinfallen, wenn es nicht aufpasst. Aber das will wieder raus. Und wir werden ja in der Bibel nicht mit Schweinen verglichen, sondern mit Schafen. Wir sind die Schafe des guten Hirten. Wir können auch in den Morast, der Morast ist ein Bild der Sünde, kann ja jeder nachvollziehen. Durch die Sünde werden wir beschmutzt, unglücklich und so weiter. Aber wenn wir Leben aus Gott haben, wollen wir daraus. Manchmal geht das nicht so schnell. Brauchen wir einen Seelsorger, Beispiel David mit Nathan. Der hat ein Jahr lang versucht, seine Sünde da zu vertuschen, bis der Nathan dann kam und ihm die Augen geöffnet hat. Und dann wurde er frei. Aber wenn einer von sich behauptet, dass er Leben aus Gott hat, Heilsgewissheit, gläubig ist und so weiter, und er lebt in der Sünde glücklich und zufrieden, dann sage ich ihm, du kannst mir erzählen, was du willst. Du bist kein Kind Gottes. Ein Kind Gottes kann zwar eine Zeit lang in der Sünde zubringen, wird aber zutiefst unglücklich. Ein Kind Gottes kann niemals glücklich in der Sünde sein. Es sei denn, es wäre nicht ganz normal. Ich meine, ich rede jetzt von normalen Leuten, ja. Ist unmöglich. Ich kann in der Sünde längere Zeit sein, aber als Kind Gottes ist es natürlich traurig, wenn das länger dauert, aber wird zutiefst unglücklich. Dafür ist das Gleichnis mit dem verlorenen Sohn. Ne? Der hat dann gemerkt bei den Schweinen, was er da aufgegeben hat. Und dann kam er auch wieder zurück. Und auch die anderen Gleichnisse in Lukas 15 sind immer Gleichnisse von Leuten, die dabei waren, eine Zeit lang in der Welt sich verloren haben. Ne? Die Frau mit den 10 Groschen da. Der eine geht verloren, sie sucht so lange, bis sie es findet. Die werden alle gefunden in den 3 Gleichnissen, die wir da haben, Lukas 15. Die kommen alle wieder zurück. Und so findet auch ein Gläubiger, wenn er in Sünde gefallen ist, durch das ständige Wirken des Heiligen Geistes, findet er wieder zurück. Und ich sage noch einmal, das ständige Selbstgericht, daran können wir uns prüfen. Das ist der zweite Punkt. Jetzt der dritte. Der steht in Kapitel 2, Vers 3. Und da ist so ein Vers, wie ich eben eingangs sagte, hieran erkennen wir. Da heißt es, hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Interessant, ne? Wenn wir seine Gebote halten. Es gibt manche Christen, die sagen, der Unterschied vom Alten zum Neuen Testament ist der, dass im Alten Testament sehr viele Gebote sind und im Neuen keine. Dann frage ich mich, wie oft die überhaupt schon mal in die Bibel hineingeschaut haben. In Wirklichkeit sind im Neuen Testament mehr Gebote als im Alten. Das ist wahrscheinlich auch erstaunlich für euch, man müsste einfach mal zählen. Im Neuen Testament sind unglaublich viele Gebote und auch verschärfte Gebote. Ihr kennt ja alle die Bergpredigt. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch, was sagt er jetzt? Er sagt nicht, spielt alles keine Rolle, könnt ihr alles vergessen. Nein, sagt er, das, was er dann sagt, geht über das Gebot der Alten hinaus. Es wird verschärft, die Bergpredigt. Aber das Großartige im Neuen Testament ist eben dies, dass uns nicht nur die Gebote des Herrn mitgeteilt werden, sondern uns wird auch die Kraft gegeben, sie zu halten durch den Heiligen Geist. Und das hatten die Gläubigen im Alten eben nicht. Das ist das Neue. Wir bekommen auch die Kraft, sie zu halten. Und wir halten sie nicht, um gerettet zu werden, das ist auch wichtig, sondern weil wir gerettet sind, können wir den Unterschied auch nachvollziehen. Wir wirken vom Sieg her, vom Ende her. Wenn wir jetzt gute Werke tun, das sage ich auch immer wieder Katholiken, wenn man mit denen zu tun hat, weil die denken, wir Protestanten jetzt also im weitläufigen Sinne, ja nicht Katholiken, wir würden von den guten Werken nichts halten. Dann sage ich ihnen, natürlich halten wir viel von den guten Werken, aber wir tun nicht gute Werke, um gerettet zu werden. Wir tun sie, weil wir gerettet sind. Die guten Werke sind nicht ein Mittel zur Errettung, kein Gnadenmittel wie in der römisch-katholischen Institution, sondern sie sind das Ergebnis der Errettung. Freiwillig, um unserem Herrn zu gefallen, weil wir ihn lieb haben. Kann doch jeder nachvollziehen, ja? Und darin zeigt sich auch die Echtheit der Wiedergeburt, ob jemand den Willen Gottes tun will. Ob es uns immer gelingt, ist noch eine zweite Frage. Deswegen sagt die Bibel auch nicht, wer den Willen Gottes tut, sondern wer ihn tun will. Der Wunsch muss da sein. Und der Herr wird mehr und mehr Gelingen schenken im Laufe unseres Lebens. Aber das ist natürlich wichtig. Aber dann müssen wir natürlich, wenn einer sagt, natürlich will ich den Willen Gottes tun, dann kommt die nächste Frage, ja, und? Hast du dich schon mal erkundigt, wie Gottes Wille aussieht? Und wenn er mit Träumen anfängt und sagt, ich würde ja gerne träumen und Visionen haben, habe ich aber nicht. Und ansonsten hat er nichts aufzuweisen, dann müssen wir ihm sagen, mein Lieber, dein Wunsch, den Willen Gottes kennenzulernen, der scheint mir aber nicht sehr ausgeprägt zu sein. Denn, was tun wir dann? Sie zeigt schon, da haben wir ihn, im Worte Gottes. Das heißt, wir können die Echtheit der Wiedergeburt auch daran messen, inwieweit Menschen sich mit der Bibel beschäftigen. Ja, und Gottes Wort wirklich lesen, um den Willen Gottes kennenzulernen. Und ich muss euch sagen, ich bin in letzter Zeit immer mehr erschüttert, wie in vielen Gemeinden, wo früher es selbstverständlich war, wenn man kam, um Gottes Wort zu verkündigen, da hatten die alle ihre Bibel dabei. Von den Kindern angefangen und haben mitgelesen. Ja, und heute sitzen die da alle ohne Bibel. Ich frage mich, kennen die Bibel alle auswendig und so weiter? Und ihr wisst die Antwort, die allerwenigsten. Ja, sitzen einfach da, vertrauen, dass der Prediger das richtig zitiert. Das ist ja auch nicht überall eine Garantie. Man muss das ja auch prüfen. Und vor allen Dingen, wenn man in Gottes Wort hineinschaut, kann man sich das auch besser merken, was da steht. Und für sich selber, jeder mag, soll sich selber prüfen, lese ich wirklich Gottes Wort, bin ich wirklich daran interessiert, den Willen Gottes kennenzulernen. Und das ist mit unser Hauptmotiv, warum wir diese Konferenzen halten. Uns ist ganz wichtig, wir wollen natürlich Prediger haben, die das Wort auch so sagen, dass man nicht einschläft. Das ist auch wichtig, ja. Aber wichtiger ist noch der Inhalt. Dass der Inhalt wirklich klar ist und zum Herrn hinweist. Und ich habe heute Morgen auch gedacht, so bei der zweiten Verkündigung war ja vom äußeren Rahmen etwas einfacher als die erste. Aber vom Inhalt her sehr beherzenswert. Sehr beherzenswert. Wie der Herr mit der Frau am Jakobsbrunnen da vorgegangen ist. Und ich freue mich darüber, wenn das Wort so klar gesagt wird und immer wieder deutlich wird, unser ganzes Christsein hängt davon ab, wie nah wir bei Jesus sind. Und die Nähe zu Jesus hängt davon ab, wie nah wir bei seinem Wort sind. Das hängt alles zusammen. Können wir nicht voneinander trennen. Deswegen ist auch immer wieder unser Angebot mit den Bibelkursen. Wenn ihr noch welche da sehen solltet, nehmt das alles mit und schreibt euch da ein. Das ist also eine ganz große Hilfe. Gerade die Kurse, die ich dabei habe oder wo ich darauf hinweise, wo Ältere mit Jüngeren zusammen die Bibel studieren. Sehr gute Anleitung. Ist das Beste, was wir unseren jungen Leuten mitgeben können. Intensives Bibelstudium und natürlich auch das Vorleben. Also wir erkennen, ob wir wirklich ihn erkannt haben. Da geht es um den Vater, auch um den Herrn, wenn wir seine Gebote halten. Denn das gehört dazu. Er ist der Herr. Ihr nennt mich Herr und tut nicht, was ich euch sage, sagt der Herr an einer Stelle. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Ende der Bergpredigt. Ja, ein sehr, sehr ernster Hinweis. Nun, darüber könnten wir noch viel sagen, aber wir müssen weitergehen. Das war das Dritte. Also das Erste, die Bibel ist Gottes Wort, kein Wenn und Aber. Und wer da noch Fragen hat, sollte sich da schlau machen. Das Zweite, tägliches Selbstgericht, die rechte Selbsterkenntnis. Ich lebe immer noch von der Vergebung meines Herrn. Und das Dritte, den Willen Gottes tun. Deswegen reden wir ja auch vom Herrn Jesus, weil er unser Herr ist. Und das Vierte, und das sage ich mal für solche, die so aus der Brüderbewegung kommen, ich komme ja aus der sogenannten exklusiven oder geschlossenen Brüderbewegung vor vielen Jahren, bin da schon viele Jahre weg, aber ich hatte da viele Freunde und wir haben auch sehr viel Gutes da gelernt. Und in der Zeit, wo ich da noch war, da traf ich natürlich auch ab und zu mal Kinder Gottes aus anderen Kreisen. Und ich habe damals schon erlebt, was ich heute noch viel mehr erlebe, weil ich heute eben viel mehr Kinder Gottes aus anderen Kreisen kennenlerne, dass das vierte Kennzeichen ich auch damals schon bei mir so beobachten konnte. Welches Kennzeichen ist das? In Kapitel 3, Vers 14, da kommt wieder so ein Vers. Wir wissen, was denn? dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Und mir war damals schon klar, dass dieser Vers nicht die Brüderbewegung meinte. Man nennt nämlich die Brüderbewegung auch die Brüder, ja. Und Spezialausdruck dafür. Aber das hat ja Johannes nicht gemeint. Er meinte nicht eine bestimmte Bewegung. Er meinte alle Kinder Gottes, Brüder und Schwestern in Christus. Und wenn ich auch manchmal zu den anderen, sagen wir mal, ich habe sie nicht alle so, wie soll ich das sagen? Also in unseren Augen waren die alle ein bisschen minder bemittelt. Wir hatten also die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wir wussten das alles besser. Ja, das war so unsere Einstellung. Aber deswegen habe ich mich dann auch bemüht, ihnen dann zu helfen, auch in der Lehre und so weiter. Heute muss ich sagen, das war keine gute Haltung, ne? Aber was dahinter steckte, war doch die Liebe zu diesen Geschwistern, weil ich ihnen etwas Gutes vermitteln wollte. Die Art und Weise, wie ich das da tat, war sicher nicht optimal. Aber die Liebe zu ihnen war in mir, weil ich ein Kind Gottes war. Der Heilige Geist. Ich habe jetzt vor kurzem auf einer Beerdigung gesprochen. Und da waren etwa 250 Leute, waren noch viel mehr, aber etwa 250 von früher her, die ich von früher her kannte, aus diesem Kreis. Die waren natürlich nicht alle sehr happy, dass ich da den Dienst da tat. Und ich habe dem Wolfgang Bühne hinterher gesagt, hör mal, der war nämlich verhindert da auf dieser Beerdigung. Ich sage, es ist ganz eigenartig. Ich sehe die Brüder, die Geschwister da sitzen. Einige von denen haben mir sehr übel mitgespielt in der Vergangenheit. Und ich habe die alle von Herzen lieb. Ich brauche mich gar nicht anstrengen. Ich brauche gar nicht so tun, als ob. Die ist einfach da. Es ist unmöglich, dass ich diese Leute hasse oder verabscheue und so weiter. Weil es meine Brüder und Schwestern sind, das, was sie uns angetan haben, auch meiner Frau vor allen Dingen, das werden sie vor dem Herrn zu verantworten haben. Aber ich werde ihnen Liebe erweisen. Was man natürlich jetzt nur mit Worten tun kann, so weit wie es möglich ist, ja. Das ist einfach wunderbar. Und das ist eins der sichersten Kennzeichen der Wiedergeburt. Dass wir alle Kinder Gottes lieben, nicht nur solche, die zu unserem Kreis gehören. Und was heißt das? Johannes sagt, liebet nicht mit Worten, sondern in Tat und Wahrheit. Und 1. Korinther 13 beschreibt ja diese Gottesliebe, diese Agape-Liebe, die sich dem anderen hingibt, die auch immer das Beste annimmt und nicht das Schlechteste vom anderen, nicht nachtragend ist, nicht böse über andere redet und so weiter und so fort. Wir tun den Kindern Gottes, soweit wir die Möglichkeit haben, Liebesbeweise, gute Werke für sie. Wir helfen ihnen weiter. Wir sind für die anderen da. Seht mal, bei uns heißt das so in Waldbröl, ich habe ein ganz gutes Verhältnis zu einigen Leitern anderer Gemeinden, auch zum örtlichen Pfarrer, das ist auch ein Bruder in Christo. Die Presbyter da, alle ungläubig. Der Mann ist manchmal total verzweifelt. Dann kommt er zu mir hoch, ich wohne oben auf dem Berg, er oben im Tal. Das hat jetzt nun keine symbolische Bedeutung, ist aber einfach nur so. Ja. Dann kommt er zu mir hoch und weint sich bei mir aus. Und dann beten wir zusammen, wir sind Brüder in Christo. Ich bin zwar keiner, der die Pfarrer ermutigt, unbedingt in der Kirche zu bleiben. Ich bin an sich eher der Aussicht, man sollte jetzt wirklich raus, nach all dem Furchtbaren, was dort passiert. Aber manche sehen immer noch irgendwelche Aufgaben da. Aber sie sollen auf jeden Fall wissen, ich leide auch mit ihnen und ich bete auch für sie und wir sind uns eins in Christus. Das muss einfach so sein. Und es gibt Gemeinden, die laden mich ein, wenn sie Gemeindebeschlüsse fassen, dass ich sie berate und so weiter. Haben mit der Brüderbewegung überhaupt nichts zu tun, weil sie wissen, ich möchte für sie das Beste. Ich werde nicht versuchen, dass die alle eine Brüderversammlung werden. Sehe ich nicht meine Aufgabe. Aber dass sie näher zu Jesus kommen. Und diese Gemeinschaft pflegen, und das ist so etwas Wunderbares, da braucht man gar nicht in der Allianz tätig sein, da kann ich heute gar nicht mehr offiziell in der Allianz. Früher war ich da sehr aktiv, weil da manche Dinge sind, die kann ich heute nicht mehr mittragen. Aber ich mache das auf der ursprünglichen Allianz-Ebene, wie das eigentlich mal gedacht war vor 160 Jahren. Die Bruderschaft mit Brüdern und Schwestern, das ist was Wunderbares. Und das sollten wir praktizieren. Und da haben wir auf solchen Konferenzen wie hier wunderbare Gelegenheit. wo wir sehen, da kommen Geschwister aus anderen Kreisen, lasst uns einander Gutes tun, vielleicht Freundschaften anknüpfen, hinterher mit E-Mails uns gegenseitig stützen und ermutigen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und das ist eines der sichersten Kennzeichen der Wiedergeburt, die Liebe zu allen Kindern Gottes. Ich würde noch mehr darüber sagen, aber die Zeit geht ja immer so weiter. Ihr merkt, dass ich so ein bisschen in Wallung gerate. Das ist mir einfach ein ganz großes Anliegen. Wenn wir das Brot brechen, ich gehöre ja auch noch zu einer sogenannten Brüderversammlung, wir brechen das Brot, also Abendmahl, jeden Sonntag. Wisst ihr, worauf ich mich da am meisten freue beim Brotbrechen? Wenn dann wir für das Brot danken, und wenn ich selber dafür danke, erwähne ich das eigentlich jedes Mal, dass wir jetzt in diesem Brot alle Kinder Gottes mit einschließen. Wo immer sie auch versammelt sein mögen, unter welchem Banner auch immer, alle gehören dazu. Und im Geist sind wir mit allen vereint. Und heute bin ich auch in einer Gemeinde, wenn solche Geschwister jetzt aus anderen Kreisen zu uns kommen und mit teilnehmen möchten, können sie das auch bei uns. Früher, wo ich hinging, war das nicht erlaubt. Deswegen bin ich da weggegangen. Aber heute können wir das praktizieren. Das ist eine solche Freude. Gemeinschaft mit dem ganzen Volk Gottes. So, ich mache es jetzt kurz. Das Letzte, das Fünfte, steht dann in Kapitel 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Was Johannes unter Welt versteht, definiert in Kapitel 2, alles, was in der Welt ist, die Lust der Augen, Lust des Fleisches, Hochmut des Lebens. Ja, ist nicht vom Vater, ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, merken wir, wird wieder darauf zurückgegriffen. Wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Die Welt ist nicht mehr unser Maßstab, auch nicht für unseren persönlichen Lebensstil. Wir müssen nicht alles annehmen, was die Welt uns anbietet. Ich weiß, ich arbeite ja jeden Tag mit dem Computer. Von morgens bis abends ist er bei mir an. Es geht gar nicht mehr anders mit den vielen E-Mails und so weiter. Wir haben ja Kontakte mit vielen Mitarbeitern in der ganzen Welt. Und über E-Mail ist das eine wunderbare Sache. Können wir uns absprechen und dies und jenes. Aber ich weiß auch genau, wozu ich den Computer einsetze, auch das Internet. Dass man genau sich Grenzen setzt und weiß um die Gefahren. Und dann kommen natürlich all die Angebote. Jetzt auch über E-Mail wird ja immer toller, was einem alles angeboten wird. Und dann ist der Computer natürlich schon veraltet, da muss man unbedingt wieder neuen haben und so weiter und so fort. Und ich bin an sich auch einer, der gerne so auf dem neuesten Stand ist und sich das auch bequem macht und so weiter. Bin im Augenblick schon wieder am Überlegen, ob ich jetzt endlich mein XP jetzt abgeben kann. Habe auch eine gute Begründung. Läuft nächstes Jahr aus, aber eben erst nächstes Jahr. Und da habe ich gedacht, da kannst du auch bis nächstes Jahr noch warten. War eine schwere Entscheidung für mich. Ich hätte jetzt gerade ein schönes Modell haben können. Aber ich sage nur mal, man wird so schnell verführt, auch im finanziellen Bereich, Dinge auszugeben, die nicht unbedingt erforderlich sind, die zwar vielleicht hilfreich, das Leben bequemer machen, aber die uns dann hindern, vielleicht woanders, wo echte Hilfe erforderlich ist, da einzugreifen. Die Welt ist nicht mehr unser Maßstab, sondern Jesus Christus. Und der Glaube, der sich an ihn bindet, der auf ihn hört, auf ihn sieht und sich fragt, was würde Jesus an meiner Stelle tun? Ich sage es mal ganz einfach. Ich fasse es zusammen. Wenn es um die Heilsgewissheit geht, dann hat das neue Leben, der Heilige Geist, die Wiedergeburt in mir etwas verändert. Ein neues Verhalten. Erstens gegenüber der Heiligen Schrift. Die Bibel ist kein Märchenbuch mehr, keine Sammlung von Sagen und Fabeln und Legenden, sondern ein Tatsachenbuch. Ich vertraue der Bibel in jeder ihrer Aussagen. Zweitens, die Neugeburt hat auch mein Verhältnis zu mir selber verändert. Ich sehe mich nicht mehr so toll, ne, vergleiche mich mit anderen, da stehe ich immer noch ganz gut da, sondern ich sehe mich trotz der Wiedergeburt immer noch als ein Sünder, der von der Vergebung des Herrn lebt. Wenn auch ein Geretteter, Gott sei Dank. Aber ich brauche immer noch die Reinigung durch den Herrn. Das heißt, ich lebe im Selbstgericht. Ich hoffe, wir erinnern uns an diesen Ausdruck. Drittens, mein Verhalten zu Gott hat sich auch verändert. Bis dahin war er vielleicht der zürnende Gott, der ferne Gott oder vielleicht mir auch gleichgültig, je nachdem, wie ich aufgewachsen bin. Jetzt ist er mein liebender Vater, dessen Liebe ich erwidere durch freiwilligen Gehorsam. Ach, da hätte ich noch eine schöne Geschichte erzählt, aber es wird jetzt zu spät. Die muss ich ein andermal erzählen. Könnt ihr mich daran erinnern? Von dem Sklaven in Afrika. Da gibt es so eine tolle Geschichte mit der Freiwilligkeit. Aber wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Also, ich diene dem Herrn freiwillig. Ich will seinen Willen tun. Und viertens, ein neues Verhältnis zu den anderen Kindern Gottes. Das sind nicht verschrobene, dumme Leute, die keine Ahnung haben, denen man alles einen Bären aufbinden kann und so weiter, sondern es sind meine geliebten Brüder und Schwestern im Herrn, denen ich Gutes erweisen darf. Und fünftens ist auch mein Verhältnis zur Welt anders geworden. Der Maßstab für mich ist nicht mehr die Welt, sondern Christus und was ihm gefällt. Ja, und jetzt kann sich jeder prüfen für sich selber, ist das auch bei mir der Fall? Und wenn jemand hier ist, der da irgendwo Probleme hat, die Konferenz geht ja noch bis morgen Nachmittag, hier gibt es genügend Brüder und Schwestern, die einem helfen können, da doch wirklich mehr Klarheit zu bekommen. Und wenn ihr Leute habt in eurem Umfeld, die noch Probleme mit der Heilsgewissheit haben, versucht ihnen auf diese Art und Weise zu helfen. Das hat hier dieses kleine Traktat, ich habe da die Hauptpunkte ja nur ganz kurz zusammengefasst, ja. Das hat schon sehr vielen Leuten geholfen hier. Ich bin jetzt nicht mehr dazu gekommen, da zu falten. Das, an sich ist das so. Aber ich habe gedacht, wer hier hinkommt, der wird das auch noch schaffen. Ja. Ne? Das ist richtig so, wie sich das gehört. Und und wie gesagt, Seelsorge, die Seelsorge des Herrn ist ja unser Hauptthema, wie er umgeht. Und ich möchte noch mal sagen, eins der wichtigsten Dinge. Ach, eine Sache möchte ich noch im Hinblick auf Heilsgewissheit noch sagen. Das fällt mir gerade ein. Ein Bild von Watchmani, ganz hervorragend. Und zwar gehen da drei Männer über eine hohe Mauer, schmale Mauer. Vorne der erste heißt Mr. Tatsache, der zweite, der hinter ihm läuft, Mr. Glaube. Und der dritte, Mr. Erfahrung nennt er ihn. Aber ich nenne ihn jetzt mal in diesem Gleichnis Mr. Gefühl. Also erste, Mr. Tatsache, zweite, Mr. Glaube, dritte, Mr. Gefühl. Und Mr. Tatsache läuft natürlich immer stracks, kein Schwanken rechts und links, immer geradeaus. Mr. Glaube läuft auch hinter ihm her, solange er auf den Vordermann schaut, genauso ohne Schwanken und Wanken, keine Probleme. Aber plötzlich fällt Mr. Glaube ein, wo bleibt denn Mr. Gefühl? Ist er eigentlich auch noch hinter mir? Und er schaut sich um, was passiert, fällt runter. Wenn wir uns zu viel Sorge ums Gefühl machen, dann bekommen wir Probleme. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Wenn wir uns mit den Tatsachen beschäftigen und die Tatsachen glauben, der Heiligen Schrift, brauchen wir uns keine Sorge zu machen wegen Mr. Gefühl. Der bleibt hinter uns. Das Gefühl wird uns begleiten. In der Weise, wie ich zum Beispiel glaube, dass der Herr mir alles vergeben hat, werde ich auch ein sehr glücklicher Mensch sein. Das ist ein Glücksgefühl, ja, Freude und manches andere mehr. Wenn ich das aber nicht mehr glauben kann, dann werde ich traurig werden. Ist auch ein Gefühl, Trauer. Es hängt von unserer Blickrichtung ab. Schauen wir auf den Herrn, dann wird er dafür sorgen, dass wir einen Weg gehen zu seiner Ehre und der nicht dadurch gekennzeichnet ist, dass wir ständig in Gefahr sind, von einer Gefühlswelle überrollt zu werden in die andere, von einem Tal ins andere und kaum noch auf den Höhen des Glaubens uns bewegen. Die Nähe des Herrn, die Gemeinschaft mit ihm, der Blick auf ihn und das Danken für das, was wir in ihm besitzen, was er uns alles in der Wiedergeburt schon geschenkt hat, macht uns zu Menschen, die er wirklich gebrauchen kann und die auch dann wirklich auch attraktiv wirken für andere, weil die anderen dann merken, dass wir etwas haben, was ihnen fehlt.